Herzlich willkommen zur 269. Folge von Presets Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb.
Und ich bin der Tim.
Ich bin immer noch Jan.
Und als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Presales-Rolle. Jetzt muss ich dir wieder sagen, worum es heute geht, ne? Und zwar geht es heute um das ganze Thema, wie passt eigentlich dieses ganze Medic, Medpick, muss ich schon zum Arzt gedöns, und das Thema Value zusammen und was hat eigentlich der Presales damit zu tun. Da werden wir heute mal reingehen und das so ein bisschen auseinander dividieren.
Ich freue mich.
Ja, und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, das nimmt so ein bisschen Überhand eigentlich, dass ich jetzt hier die ganze Zeit die Themen festlege. Aber es hat einen guten Grund. Du bist einfach zu erfolgreich im Vertrieb. Deswegen hast du gar keine Zeit mehr, dir noch Podcast-Themen zu überlegen. Aber das so nebenbei. Was hat dich denn, mein Lieber, letzte Woche mal so wirklich bewegt oder beschäftigt?
Also ich möchte auch direkt hinzufügen, ich habe heute tatsächlich auch ein bisschen Zeitdruck hier im Podcast. Also es wird eher so eine knackige Folge. Ich habe nämlich direkt zur nächsten vollen Stunde schon wieder den nächsten Termin, worüber ich mich grundsätzlich freue. Aber man denkt sich auch gerne mal so ein bisschen rein. Der Team ist vorbereitet, aber trotzdem muss man da mal so ein bisschen ankommen. Das heißt, also die volle Stunde können wir heute nicht ausreizen, lieber Jan. Das direkt mal vorab.
Also ich sehe ja deinen Kalender, der sagt jetzt nicht zur nächsten vollen Stunde, sondern der sagt in einer Stunde, aber...
Ja, du machst es jetzt natürlich wieder kompliziert. Ich versuche es einfach auszudrücken, damit unsere Zuhörenden jetzt nicht noch extra um die Ecke denken müssen. Aber naja, ist ja auch egal. Es gibt jedenfalls einen Folgetermin und deswegen lass uns direkt einsteigen. Was hat mich bewegt? Mich hat etwas bewegt diese Woche, und du und ich, wir haben schon also privat ein bisschen drüber gesprochen. Dich hat es auch bewegt. Und ich würde sogar behaupten, dass das nicht nur jetzt eine kleine Anekdote ist, sondern dass die im Verlauf des Gesprächs sogar nochmal relevant wird. Hat nämlich tatsächlich ausnahmsweise mal was mit B2B-Software-Vertrieb zu tun. Ich hatte gestern ein Vertriebsgespräch, und Schelm, wie ich bin, war natürlich meine wunderschöne Conversational Intelligence Lösung anwesend, ja. Der gute alte Discovery Note Taker, der dann immer ohne Avatarbild ganz grau dabei ist, und vom Kunden waren drei Leute anwesend und ich und dann eben mein Note Taker, und also vorbildlich wie ich bin, sage ich dann so: Hey, bevor wir jetzt hier endlich einsteigen, ne, Discovery Note Taker ist am Start. Wenn's euch stört, sag einfach Bescheid, dann schmeiß ich einfach raus. Und ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass es in den letzten 3 Jahren genau 2-mal vorgekommen ist, dass jemand gesagt hat: Ja, bitte schmeiß ihn raus. Und 1-mal von diesen 2-mal war gestern. Hat nämlich ich glaube, in so einer Geschäftsführerrolle war das am Ende, gesagt so: Hey, nimm ihn mal raus. Und ja, und also mich hat es ein bisschen überrascht, weil die Begründung lautete, dass die Geschäftsführung von dieser Firma grundsätzlich die Vorgabe gemacht hat, dass sämtliche Transkriptionen und Recordings von allen Interaktionen komplett verboten sind. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen. Ja, so muss ich es formulieren. War ziemlich überrascht.
Und ja, kann ich nachvollziehen.
Hat mich insofern bewegt, weil ich das tatsächlich, also schon heute, für einen großen Wettbewerbsnachteil halte, wenn man auch Kundengespräche, in diesem Fall war es ein Anbietergespräch, ne? Er hat jetzt nicht mit einem Kunden gesprochen, ich bin ja nicht der Kunde von denen, sondern andersrum, wenn überhaupt. Und trotzdem ist die Vorgabe, die da jetzt zitiert wurde, ja praktisch allgemein global galaktisch. Das heißt, ich muss davon ausgehen, dass die das mit den Kunden genauso machen. Und wenn wir heute keinen Kundentranskript von unseren Gesprächen hätten, dann weiß ich durch die Art und Weise, wie wir auch arbeiten, wie viele von unseren Kunden arbeiten, dass der dadurch ein massiver Effizienzvorteil nicht realisierbar ist. Und somit glaube ich auch, dass die Wettbewerbsfähigkeit darunter leidet. Und ja, das hat dich dann überrascht und mich hat es auch überrascht. Und deswegen dachte ich, bringe es dir mal mit ein, weil, wie gesagt, ich glaube, es wird auch später noch relevant.
Ja, ich meine, wir kennen da keine Hintergründe, ne? Vielleicht gibt es ja auch bestimmte Gründe. Ich verstehe das irgendwie so, keine Ahnung, im Defense-Bereich oder Public Sector, wo das irgendwie so Compliance und so. Also mag schon auch ein paar Argumente geben. Aber so wie du es erzählt hast, klang das ja quasi sehr pauschal und als wäre das so eine Golden Rule. Und dann wundert es mich auf jeden Fall, weil ich denke, also nicht, ich denke, ich weiß, es gibt ja heute auch Möglichkeiten im Sinne von Datenschutzgrundverordnungen und was es da alles so gibt, dass man das sehr compliant machen kann. Und wie du sagst, also wenn dieser Vorteil, den man dadurch ja hat, also im Sinne von Produktivität und Effizienz, dann nicht wichtig zu sein scheint oder es vielleicht auch gar keinen anderen Grund gibt, der für uns ersichtlich ist, dann ja, wundert es mich auch und finde ich schade, weil ja vermutlich gar nicht hauptsächlich die Geschäftsführung drunter leidet, sondern die Leute, die halt tagtäglich im operativen Doing mit Kunden und auch intern, ne? Also wie geil ist das, wenn du es intern aufzeichnen kannst, kriegst da Transkripte, Erkenntnisse, kannst es direkt verteilen. Also es geht ja mittlerweile alles. Also ich will auch gar nicht weiter darauf einsteigen, weil sonst werde ich aggressive. Ich kann dir mal sagen, was mich beschäftigt hat. Ne? Ich habe einen sehr langen Dialog mit mir geführt, ob ich ein Bild in meinem WhatsApp-Status teile, wo ich selber stolz drauf bin, sozusagen. Also kann ich etwas, was ich gut finde, kann ich das public teilen, sozusagen. Und ich habe das Bild mit dir geteilt und ich habe das Bild mit ein, zwei anderen Leuten geteilt, aber nicht in meinem WhatsApp-Status.
Handelt es sich hier um dein neues Wohnzimmerfoto?
Nein.
Nee, war was anderes, okay.
Das habe ich in meinem Status geteilt. Es handelt sich um mein Poserbild vom Fahrradfahren.
okay.
Ne? Also wir waren ja am Wochenende da auch in den Bergen ein bisschen Fahrrad gefahren und haben ja natürlich ein paar Bilder gemacht von der Landschaft mit Hund, Freundin und so weiter. Ja. Und eben auch einzeln. Und ich gehe dann Fahrradfahren meistens in so ein Muskelshirt, weil bist du ja draußen in der Sonne, kannst du mal ein bisschen braun werden. Und habe halt dann so eine Schwarzenegger-Gedächtnispose gemacht, ne? So Bizeps angespannt und dann noch so ein ziemlich dämliches Gesicht dazu.
Ja, halt ich habe vor mir übrigens so, gerade, während du es erzählst, habe ich es gerade nochmal aufgemacht.
Genau, so aus dem Moment raus. Und was die Leute ja bei diesem Bild also nicht sehen oder nicht sehen können, weil sie die Geschichte nicht kennen, ist so, du hast es ja mitbekommen, Anfang des Jahres, bisschen Sportprogramm umgestellt, bisschen Ernährung umgestellt, seitdem irgendwie 8-9 Kilo abgenommen und auf jeden Fall für da, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin, deutlich besser in Shape, ne? So für mich persönlich. Und weil es für mich auch wichtig ist, Gesundheit, Ernährung und eben dieses Sport machen. Und ich gucke mir das Bild an, ne? Also und denke mir so, sieht schon ziemlich geil aus.
Ja? Also weißt du, ich gucke mir das an und denke mir, du bist immer noch ein Lauch, aber naja, so gehen die Wahrnehmungen auseinander.
Ja, siehst du mal, aber das ist auch gar nicht der Punkt. Was mich dann ins Nachdenken gebracht hat, ist, also du hast aus deiner Sicht heraus etwas geleistet oder etwas erreicht, wo du für dich auf jeden Fall, ich freue mich darüber, ich bin da stolz drauf, ich krieg das auch aus meinem Umfeld natürlich, die merken ja auch, da findet eine Veränderung statt, die du dann halt auch optisch in dem Fall am Körper siehst. Und gleichzeitig habe ich so einen Moment, wo ich mir denke, ja, wenn ich das jetzt irgendwo poste, so, und es muss dir eigentlich auch scheißegal sein, was die anderen sagen und die anderen denken. Und trotzdem merke ich, dass es mich beschäftigt. Und dann habe ich so ein bisschen weiter überlegt und gedacht, naja, das geht ja vielleicht auch vielen, bei uns jetzt in dem Fall im Pre-Sales, im Daily Doing so, ne? Also du machst irgendwas Geiles und kommst vielleicht auch mal an die Stelle, wo du anfängst, drüber nachzudenken, kann ich das teilen? Darf ich das public machen? Darf ich sagen, dass ich da stolz drauf bin? Und das hat mich so ein bisschen, also was mich am meisten überrascht hat, dass ich überhaupt anfange, darüber nachzudenken. Weil ich habe da sehr lange schon nicht mehr drüber nachgedacht. Aber an dieser Stelle, so bei so einem dämlichen Bild, habe ich auf einmal drüber nachgedacht. Und ist jetzt schon ein paar Tage her. Anscheinend denke ich immer noch drüber nach, sonst würde ich es dir jetzt gar nicht erzählen. Aber das fand ich interessant, ne? Weil ich auch, also ich wusste für mich so, es gibt Leute, denen kann ich das schicken und die freuen sich einfach oder wie auch immer. Und bei anderen hätte ich wahrscheinlich so, also die würde ich die böse Unterstellung machen, die können das dann nicht, ne? Oder die sehen das dann, keine Ahnung, sind dann vielleicht sogar neidisch oder finden das doof oder hier was für ein Poser oder whatever. So, und dann ging die Gedankenspirale in meinem Kopf los.
Mhm. Ja, spannend. Spannend. Ich habe im Business-Kontext, und du hast den ja auch gerade schon hergestellt, habe ich manchmal ähnliche Gedanken, also was wir ja zum Teil machen im Podcast mehr als auf LinkedIn, aber ich würde schon sagen, dass wir ein bisschen in die Richtung Building in Public gehen. Wir sprechen ja auch hier im Podcast häufig darüber, wie sich jetzt unsere Academy weiterentwickelt, wie wir das Programm umgestellt haben, was unsere Fokusgruppe ist und so weiter. Also wir reden relativ freizügig über die Entwicklung auch unserer Firma. Und es gibt, da auf LinkedIn gibt es immer wieder Menschen, die auch zum Beispiel Umsatzzahlen posten. Und ich habe manchmal darüber nachgedacht, so hey, also wollen wir das auch mal thematisieren? Und ich habe mich dann meistens dagegen entschieden. Bevor ich es getan hätte, hätte ich es wahrscheinlich mit dir nochmal cross-gecheckt, weil es ja schon noch was, vielleicht auch was Sensibles ist oder so, keine Ahnung. Oder ich denke mir jetzt gerade, das ist schon wieder typisch deutsch. Und siehst du schon, an diesen Fragestellungen merkst du auch, ich denke dann darüber nach, jetzt in dem Fall geht es nicht um eine sportliche Errungenschaft, sondern eher um eine, ich sag mal, unternehmerische Errungenschaft. Und ob man das mal so ein bisschen vielleicht auch mal verwenden kann, um die Geschichte zu erzählen. Und dann würde ich aber eben auch hier wiederum denken, okay, ist das jetzt irgendwie, geht es in Richtung Angeben oder ist das irgendwie sensibel oder finden dann die Leute das doof oder ja, keine Ahnung, zieht es irgendwelche Wettbewerber an? Keine Ahnung. Ich weiß, das sind dann auch so die Gedanken, die ich mir dachte, okay, komm, dann sparen wir uns den Teil erstmal nicht darüber zu sprechen. Und das geht so in eine ähnliche Richtung wie das, was du gerade beschreibst. Über 1000 Sales- und Presales-Profis bei Unternehmen wie SAP, Salesforce und ServiceNow nutzen das Disco-Deck bereits. Und die schwören darauf. 60 der wichtigsten Discovery-Fragen, aufgeteilt in 7 Kategorien, von Entscheidungsprozessen über wirtschaftliche Faktoren bis hin zur Technologie. Kompakt, durchdacht, auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Kurz gesagt, es ist dein neuer bester Freund im Discovery Call. Schau einfach mal auf discodeck.shop vorbei und schnapp dir dein Exemplar. Als Hörer oder Hörerin kriegst du 10% Rabatt. Einfach Podcast beim Checkout eingeben. Den Link findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, du hast einen spannenden Punkt, finde ich. Also ich glaube, dass es durchaus gesund ist, darüber zu reflektieren und das für sich in so einen Kontext zu setzen und dann für sich so eine gute Entscheidung zu treffen und damit dann auch fein zu sein. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch ein bisschen die Art und Weise oder das Framing, wie ich diese Geschichte erzähle, ne? Weil ich meine, das, worauf wir ja stolz sind und uns drüber freuen, ist die Entwicklung von dem, was wir hier am Bauen sind und die letzten 3 Jahre schon gebaut haben. Und die könnte ich ja tatsächlich auch erzählen, ohne dass ich jetzt die finalen Zahlen irgendwie nennen müsste, ne? Ich könnte ja auch drüber reden, um wie viel hat sich der Umsatz, also ist es so prozentual vielleicht ausdrücken, ohne jetzt die eigentliche Zahl zu nennen, weil es auch gar nicht um die eigentliche Zahl geht, sondern um was ganz anderes in der Geschichte. Und das ist das, was ich so meinte, ne? Wenn ich nur dieses Bild, wo auch immer, in meinen WhatsApp-Status, auf LinkedIn oder keine Ahnung, einfach kommentarlos dahin, dann fehlt dieser Kontext irgendwie. Ja. Ne? Und dann macht sich halt jeder seine eigene Geschichte. Und nochmal, also in der Regel ist mir das auch wurscht. Und ich finde es auch gesund, dass es mir wurscht ist. Aber es macht ja vielleicht trotzdem irgendwas. Ne? Und dann bildet sich da jeder seine eigene Geschichte. Also vielleicht ist das so ein bisschen die Essenz, sich immer gut zu überlegen, wie man, welche Geschichte du erzählen willst und wie du sie dann erzählst. Weil klar, in meinem WhatsApp-Status sind natürlich, also das sehen da mal primär die Leute, die ich auch in meinem Telefonbuch habe. Nicht, dass das alles meine engsten Freunde wären, aber ist auf jeden Fall ein bisschen näher als jetzt LinkedIn, würde ich sagen, zum Beispiel. Ne?
Und damit herzlich willkommen zur Presales-Therapiestunde 35.
So, mein Name ist Tim. So ist das. Ja, und das passt ja auch, also mit Medic, ne?
Ja, stimmt.
Also müssen wir jetzt eigentlich alle zum Arzt. Also du hast das Buch ja da hinten noch bei dir im Regal stehen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz mit deinen Worten erklären, was ist Medic und wozu ist es eigentlich da?
Mhm. Also Medic bezeichnet sich ja selbst tatsächlich, und das wird sicherlich auch noch ein Diskussionspunkt, vielleicht auch zwischen uns beiden, als Qualifizierungsrahmenwerk. Insbesondere im B2B-Kontext mit einer gewissen Spezialisierung auf Software und Enterprise. Also du würdest jetzt wahrscheinlich im Mid-Market oder Commercial-Segment nicht anfangen, Medic einzuführen. Vielleicht ist es ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Was ein geiler Versprecher, meine arme Katze, auf die schießt hoffentlich niemand. Also eher im komplexen B2B-Softwarevertrieb angesiedelt, da kommt auch der Autor her. Also am Ende ist es ein Akronym, ne? Spricht sich natürlich nett aus, Medic und so weiter ist ein Akronym, Metriken, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain und Champion. Manchmal gibt es noch die Variante mit dem P mit drin, ist dann der Paper Process, also was muss im Prozess passieren, damit der Kunde überhaupt eine Purchase Order ausstellen kann oder den Vertrag unterschreiben kann. Wird in manchen Fällen noch mit dazu genommen. Gibt also hier und da ein paar Varianten, genau. Und am Ende ist es also auch nach meiner Erfahrung, wenn man es richtig anwendet, durchaus ein sehr gut strukturiertes Framework zum Qualifizieren von Opportunities. Ja. Und damit mache ich auch ganz bewusst die Abgrenzung zur Discovery, weil zu einer Discovery würde für mich noch mehr dazu gehören, als jetzt diese 5, 6 Akronyme, die ich jetzt, oder das Akronym mit den 6 Buchstaben, was ich gerade genannt habe. Und das sagt ja auch Medic selbst, dass sie in erster Linie ein Qualifizierungsframework sind. Also die Frage wird hier beantwortet, liegt überhaupt ein Deal vor? Und was muss ich dafür verstehen, um diese Frage mit Ja oder Nein zu beantworten? Und das ist für mich der Zweck von Discovery. Ja, sorry, der Zweck von Qualification, jetzt bringe ich es schon selbst durcheinander.
Ja, also Medic mit 2D in der Mitte, dann kommt ab und zu das P rein, das hast du gesagt. Und teilweise gibt's am Ende noch ein zweites C, was dann für Competition, also Wettbewerb, stehen könnte. Ne? Und ohne jetzt vorgreifen zu wollen, würde ich behaupten, dass auf jeden Fall zwei von diesen Kriterien definitiv auch eine extrem hohe Relevanz in der Discovery haben. Ich aber komplett bei dir bin, und dann ist das vielleicht auch mal der erste Punkt, wie wir das so ein bisschen zusammenbringen können. Also wer fängt an, mit diesem Framework zu arbeiten in deiner Company? Auf jeden Fall mal der AE, ja, und gegebenenfalls schon die SDRs, BDRs, die da vorne so unterwegs sind mit deinen potenziellen Kunden. Und da müsste schon mal irgendwas drinstehen, bevor das zu dir kommt. Und das ist dann vielleicht auch, wir reden ja öfters mal über Handover-Prozess oder wie kriege ich eigentlich dann diese SE-Ressource und so weiter. Und die zwei Kriterien, die ich meine, also ist das I für Identify Pain, ne, wo sind die Schmerzen, und das M für die Metriken. So, also das wären auf jeden Fall mal zwei, wo ich drauf gucken würde aus Presets-Sicht, also wie viel Fleisch ist denn da schon am Knochen, dann kann ich da ein Stück weit rauslesen, dass es hier ein Problem gibt, das gerade so groß ist, dass wir es gerne jetzt auch lösen würden.
Ne? Ja. Du sprichst ja jetzt auch von dem Moment, wo der SE idealerweise dann irgendwie zum ersten Mal auf so einem Deal mitarbeitet. Und gleichzeitig, ich gehe das mit, ne? Also wenn unsere Account-Executive-Kollegen bei den Metriken und bei den Painpoints schon Vorarbeit geleistet haben, dann fällt uns das natürlich viel leichter zu beurteilen, ob ein SE auf diese Opportunity angebracht ist, ja oder nein. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass der SE einen substanziellen Beitrag leisten kann bei den beiden, also Metriken und Identify Pain, und noch bei zwei weiteren, nämlich Decision Criteria und Champion, durchaus noch einen Beitrag leisten kann, das weiter aus- und aufzubauen, was dahinter steckt. Ne? Also jetzt, um mal vielleicht ein plakatives Beispiel zu machen, ne? Das Decision Criteria, das ist ja der Klassiker so, also das halte ich dann eher für so einen unterdurchschnittlichen Reifegrad, wenn man sagt so, hey, was sind denn die Anforderungen des Kunden? Und wir sprechen ja häufig darüber, dass es in der Discovery oder in der Qualifizierung jetzt nicht nur darum geht zu verstehen, was der Kunde denkt zu brauchen, sondern durchaus auch die Decision Criteria, also das, was der Kunde tatsächlich braucht, mit zu formen. Und das kannst du natürlich nur mit einer gewissen technologischen und fachlichen Tiefe, die ja meistens eher vom SE kommt, statt vom AE. Ne? Ich will es nicht zu verallgemeinern, aber in meiner Erfahrung sind da SEs eigentlich prädestiniert dafür, auch zum Beispiel Entscheidungskriterien mit zu formen.
Ja, bin ich dabei. So, und damit haben wir die Frage auch schon ein Stück beantwortet. Warum sollte uns das im Pre-Sales interessieren, dass der Sales gerade Medic eingeführt hat? Also, da fängt es ja schon an, ne? Wenn mir jemand sagt, der Sales hat gerade Medic eingeführt, dann denke ich mir, ja, und wo wart ihr? Also,
ja. So, ja, ja. Das kommt aber doch immer wieder vor, ne? Ich hatte, war es gestern oder was? Ja, heute ist ja erst Dienstag. Oder? Heute ist doch Dienstag.
Heute ist Dienstag, ja.
Genau, da war es gestern. Ich habe schon von einem Kundengespräch erzählt. Das ist ein anderes Kundengespräch, was ich aber auch gestern geführt habe, wo genau das auch passiert ist. Also da kam die Ansage, ja, wir werden jetzt hier als Vertriebsorganisation Medic einführen. Und wir hatten aber ein Gespräch mit dem Head of Presales, und das Team war also nicht dabei, als die AEs darauf geschult wurden, wo ich dann auch schon ein Fragezeichen dran mache, ob das eigentlich so schlau ist, weil wie wir auch aus einer Presales- oder SE-Perspektive, wie ich gerade schon klar gemacht habe, durchaus auch einen Beitrag leisten können. Das wäre sehr schade, wenn die Presales-Kollegen das nicht verstehen und dann nicht mit dabei sind.
Der erste Teil des Satzes war ja gut. Wir als Vertriebsorganisation.
Ja, genau. Ja, richtig.
Gehören wir alle dazu. Und genau, also das für mich beantwortet das so ein bisschen die Frage, warum sollte uns das interessieren? Weil es natürlich dann das Leitframework ist, was die Vertriebsorganisation in Summe benutzt, und weil es vielleicht auch, also vom Prozess her und von der Sprache her, etwas ist, worauf wir uns einigen können. Ne? Dass wenn wir von Metriken oder von Economic Buyer oder von was auch immer sprechen, dann weiß erstmal jeder, was gemeint ist. Und dafür bin ich total bei dir. Kann ich es nicht nur den AEs erzählen. Mein Gefühl ist auch oft, dass das mit etwas verwechselt wird, dass das Management dann endlich was zum Monitoren hat oder so. Ne? Deswegen führen wir jetzt mal Medic ein und nötigen die Leute, da irgendwelchen Bullshit in diese Felder im CRM reinzuschreiben.
Ja. Dazu kann ich auch was erzählen.
Ja. Ja, genau. Und dann kriegen wir natürlich ein Riesenproblem. Also wir halten mal fest, Medic ist primär ein Qualifizierungsframework, so sehen die sich auch selber. Ist, würde ich schon auch sagen, so durchaus ein Standard, ne, in der B2B-SaaS-Branche. Und es gibt ein tolles Buch dazu, du kannst auch da Schulungen kaufen und so weiter, aber das soll gar nicht das Thema sein. Du bist natürlich auch frei zu sagen, wir passen das Wording entsprechend an, wir gestalten das dementsprechend aus. Und ich glaube, eine wichtige Sache, also erstens mal, wenn wir das tun, dann sollten wir die gesamte Sales-Organisation mitnehmen und nicht nur die AEs, weil es ist ja auch eine geile Chance, wieder näher zusammenzuwachsen. Hey, wir geben uns jetzt das hier, um gemeinsam noch erfolgreicher zu werden. Und das Zweite, und da kannst du dann drauf aufsetzen, also hier gilt ja auch Shit in, Shit out. Das Framework an sich ist, ich würde sagen, ist sehr gut. Ne? Da sind viele tolle Gedanken drin. Da sind auch Gedanken drin, die findest du in anderen Sales Frameworks genauso. Und wenn du dir dein eigenes bastelst, dann wird's da ähnliche Dinge geben. Also du hast ja einen Gestaltungsspielraum. Also den einen, gibt mit Sicherheit mehrere, aber den einen großen Fehler, den ich bei solchen Sachen dann immer sehe, ist, also wir führen das dann ein und wir tun so, als wäre es ein Prozess und als wäre das sowas, was du einfach nur irgendwie abhaken musst und dann ist es erledigt und dann freuen wir uns alle, dass es im CRM befüllt ist. Aber keiner setzt mal den Standard, also how CRED looks like. Wie sieht denn jetzt eine Opportunity ausgefüllt nach Medic aus, dass wir hinterher sagen, also die würden wir auch weiterverfolgen und wie sieht eine aus, wo wir uns eher denken so, nee, also die verfolgen wir nicht weiter. Kann dir mit Sicherheit auch die KI dann im CRM schon irgendwie so ein bisschen vorbereiten. Aber letztendlich kommt der Input ja von unseren Leuten aus den Gesprächen, vielleicht sogar aus Transkripten automatisiert, wie auch immer. Aber da kommt er irgendwo her. Und ich muss mir doch vorher überlegen, was müsste denn da idealerweise drinstehen, damit wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dieses Ding zu gewinnen und eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde da drüben versteht, warum sollte er mit uns arbeiten, beziehungsweise warum sollte er überhaupt irgendwas verändern. Und das hat ja nichts mit der Struktur zu tun, also ob es jetzt Medic, Medpick oder was auch immer ist, sondern es hat etwas mit Inhalt zu tun. Und der geht gefühlt in diesen Rollouts und in diesen ganzen Schulungen dann eher mal unter. Ne? Also diese qualitative Ebene, wo ist die eigentlich?
Ja, also es gibt dazu tatsächlich so ein paar Studien, vielleicht sogar von Medic selbst. Ich habe hier die Quelle nicht validiert, aber ich habe es zumindest mal validiert durch meine eigene Erfahrung, weil ich es in zwei Firmen ganz konkret genauso miterlebt habe, dass die Verbindlichkeit auf einem CRM-Feld in der Opportunity, diese Felder auszufüllen, extrem schnell fällt. Konkret hier, um ein paar Zahlen auch zu nennen, dass ungefähr nur 50% der Mitarbeitenden sich noch dran halten nach 6 Monaten der Einführung von diesem Framework. Also 6 Monate später haben wir schon wieder 50% der Leute verloren und die Hauptkritik ist im Prinzip auch, dass das irgendwie so eine CRM-Übung ist und gar keine Sales-Methode. Das heißt, die Felder werden irgendwie vor so einem Pipeline-Review gefüllt, aber nicht tatsächlich aktiv, wenn du am Deal arbeitest. So, jetzt muss man aber dazu sagen, das ist zumindest meine persönliche Beobachtung, das ist noch die Statusbeschreibung pre-AI. Was ich heute von einem modernen CRM-Setup erwarten würde, ist das, was du gerade angedeutet hast, dass mein CRM und mein Conversational Intelligence, und ich habe vorhin versprochen, wir werden wieder auf das Thema kommen, dass da natürlich also eine programmatische Verknüpfung dabei ist, wo die AI in der Lage ist, nach einem Gespräch mit dem Kunden diese Felder automatisiert zu befüllen. Wohlwissend, wahrscheinlich sind nicht alle Vertriebsorganisationen schon auf diesem Niveau. Die Besten werden es sein und die Allerbesten werden es auch noch weiterentwickeln. Und manche müssen erst noch dort ankommen. Technologisch ist es natürlich ein absoluter Joke. Geht per Knopfklick sozusagen. Wenn ich das Transkript habe, kann ich natürlich mit einem einigermaßen smarten LLM genau die Sachen automatisiert befüllen. So, damit habe ich zumindest diesen administrativen Aufwand schon mal ausgeklammert. Wohlwissend, wahrscheinlich sind da gerade mal 10-20% der Vertriebsorganisationen, die das überhaupt heute so machen. Und gleichzeitig kommt dann aber das zum Tragen, was du gerade beschrieben hast, weil nämlich, also nur weil da jetzt eine automatisierte Verbindung ist zwischen einem Kundengespräch und dem Eintrag auf der Opportunity und dem CRM-Feld, heißt es ja noch lange nicht, dass ich in der Gesprächsführung so gute Arbeit geleistet habe, dass da jetzt wirklich was steht, was also kundenspezifisch akkurat und hilfreich ist. Ne? Wenn ich also ein scheiß Discovery-Gespräch führe, dann wird natürlich auf dem Metrikenfeld auf meinem Opportunity-Objekt im CRM natürlich immer nur noch Schrott stehen, weil ich nicht genug nachgefragt habe, weil ich nicht kritisch genug hinterfragt habe, weil ich nicht die richtigen Insights reingegeben habe, damit der Kunde auch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten teilt. Und dann bin ich halt immer noch an der Oberfläche. Ja? Und die Ausprägung, die dann, also AI hin oder her, am Ende der Fall sein wird, ist, dass wenn du in zwei verschiedene Opportunities reingehst, du gehst in beiden in dieses Metrikenfeld und es liest sich nach gleichem Bullshit-Bingo und du kannst gar nicht unterscheiden, was ist jetzt eigentlich Opportunity 1 und Opportunity 2. Weil die Vorgabe, und das ist das Schlüsselelement meines Erachtens, was du gerade nämlich gesagt hast, die Vorgabe, How does great look like? Ja, also wie müsste ein Idealeintrag beispielsweise in einer gewissen Industrie, bei einem bestimmten Kundensegment aussehen, zum Beispiel für das Metrikenfeld, dass das überhaupt nicht klar ist. Und ich durfte, ich habe es gerade schon angerissen, bei zwei Unternehmen ganz konkret auch mal Matic selbst mitbenutzen. Das war damals bei Miro und davor bei Seismic. Und da ist es auch so, dass du gerade beim Onboarding kriegst du mal eine halbe Stunde Medic-Schulung und dann wird das Thema auch wieder gegessen. Ja, da wurde niemals darüber gesprochen, how great looks like, und schon gar nicht wurde, was ja hier auch die große Kritik ist. Es wurde auch nicht wiederholend trainiert und gefördert, dass das hier auch wirklich eine Wichtigkeit und eine Priorität hat. Und deswegen waren diese Felder auch einfach mit Bullshit ausgefüllt. Also das ist leider die Wahrheit.
Ja, und dabei wäre es ja so einfach, weil wir reden ja doch eh die ganze Zeit über Deals, ne? Wir haben Forecast-Calls und so weiter. Und dieses What Great Looks Like oder How Great Looks Like würde uns ja so ein bisschen den Nordstern vorgeben. Und der ist vielleicht auch noch unterschiedlich in unterschiedlichen Industrien oder wie auch immer. Also kann man sich auch austoben.
Ja.
Aber zumindest mal so ein Blueprint zu geben, das wäre schon mal sehr, sehr hilfreich. Und dann eigentlich die Mechanismen zu nutzen, die ich sowieso schon habe, nämlich, ja, wir sind im Forecast oder wir sind im Deal Review oder wie auch immer das bei euch heißt, uns da halt anzusprechen, zur Priorität zu machen und sich auch immer halt wieder auf diesen Nordstern zu beziehen, ne? Und damit der Organisation Schritt für Schritt beizubringen, was ist denn hier eine gute Opportunity im Sinne von Matic und unserem Value Selling und was ist keine?
Und vielleicht hier nochmal, um es um HSE spezifisch nochmal zu framen, was ich ganz spannend finde, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, wobei ich selber beobachtet habe, kommt aber von Matic. Am Ende ist ja auch die Wahrheit, dass die meisten, also SEs sehen meistens viel mehr Deals als AEs. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Account-Executive-Kollegen bei Miro zurückdenke, die im Strategic-Segment gearbeitet haben, die haben teilweise 1-3 Kunden gehabt, vielleicht mal 5 oder sowas. Und die haben sie halt dauerhaft betreut. Fair enough. Ich als SE, ich habe teilweise in einem Quartal 20 oder 30 Deals gesehen. Das heißt, ich habe eine viel breitere Streuung über die Pipeline hinweg, was ich so an Mustern erkennen kann, an Dingen erkennen kann, über Industrien hinweg und so weiter. Und habe hier natürlich auch nochmal eine viel breitere Datenlage, um auch sinnvoll zu unterscheiden, okay, was wäre jetzt bei so einer Industrie oder bei so einem Kunden eine gute Metrik und wollen wir da nicht auch nochmal reingehen, als es jetzt ein Account Executive hätte, der vielleicht nur 1-3 Kunden betreut. Und das ist keine Wertung an der Stelle. Das ist einfach der Rolle geschuldet. Wir haben nun mal Ratios von 1:3, 1:4, 1:5. SEs werden in den meisten Fällen immer mehr Deals sehen als die meisten AEs auf einer einzelindividuellen Ebene betrachtet.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist nicht einfach, ne? Weil wir sehen ja in den Organisationen, mit denen wir arbeiten, dass es eben nicht einfach ist. Aber so wie wir es jetzt diskutiert haben, sag ich mal, die theoretische Grundlage, die würde ich sagen, ist schon ziemlich straightforward. Und dann.
Ja. Es ist kein Wissensproblem, wie eigentlich fast immer. Das Wissen ist nicht das Problem, ja.
Ja, also so ein Execution und vielleicht auch so ein, also einfach so ein Nicht-Dranbleiben. Ne? So, jetzt haben wir irgendwie eine neue Methodik eingeführt, haben die Leute mal initial geschult und jetzt gehen wir irgendwie davon aus, haben erstens mal alle verstanden und machen dann auch zweitens alle. Und wir müssen uns nie wieder drum kümmern. Also schön wär's, ne? Aber das funktioniert da eigentlich in gar keinem Lebensbereich. Deswegen ist es nicht damit getan, zu sagen, wir haben jetzt mal Matic eingeführt, sondern ich glaube, also dann geht der Spaß ja eigentlich erst richtig los.
Ja, absolut. Und da muss man fairerweise dazu sagen, da würde ich in erster Linie vor allen Dingen auch mal den Vertriebsleiter mit in die Haftung nehmen. Also wenn ich aus einer Vertriebsorganisation entscheide, wir wollen jetzt danach arbeiten, dann müssen die Vertriebsleiter das, also im Prinzip in jedem One-on-One, in jedem Deal-Review, in jedem Forecast-Call muss das also aktiv thematisiert sein. Und auf der Pre-Sales-Führungsseite natürlich genauso. Ne? Also wenn wir anerkennen, dass die Solution Engineers bei Metriken, Decision Criteria, Implicate und Identify Pain und vielleicht auch Champion Building, ne, würde ich auch argumentieren können, ein SE ist einen guten Beitrag leisten. Wenn wir anerkennen, dass wir als SEs dort auch eine Rolle zu spielen haben, dann würde ich die Verantwortung natürlich genauso weiterhin auch beim Pre-Sales Leader sehen, dass er oder sie das Team entsprechend anleitet und auch hier in den Coaching-Sessions, in den One-on-Ones, in den Team-Calls das immer wieder mal zur Sprache bringt, ja.
Hundertprozentig. Ja, was fällt uns noch ein zu Matic?
Naja, das ist ein guter Punkt. Du hattest ja auch den Value-Begriff noch mit reingebracht. Wollen wir nicht vielleicht darüber nochmal sprechen, was die Connection ist zwischen Matic und Value konkret?
Ja, bitte.
Ja, ich finde die Frage tatsächlich gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ich muss da selber ein bisschen ein bisschen drüber nachdenken. Also was ist denn Value am Ende? Value ist am Ende, jetzt mal rein betriebswirtschaftlich gesprochen, die Reduktion von Kosten beziehungsweise die Erhöhung von Umsatz, gegebenenfalls eine Risikoabwägung, die ich positiv mit meiner Lösung beeinflusse. Das ist für mich am Ende der Kern von Value. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, hey, Features und Functions fair enough, aber am Ende ist es ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen immer ein Business Outcome haben und dieser Business Outcome ist der Value auf diesen drei Säulen, die am Ende also eine betriebswirtschaftliche Relevanz darstellen. Also der Punkt, der oder die Teile von Medic, die insbesondere darauf einzahlen, auf den Value-Aspekt, sind für mich zwei Dinge, nämlich erstens Identify Pain. Das hast du vorhin schon ja auch unsere Discovery-Definition so ein bisschen verschleiert hier mit reingebracht. Also das Finden eines Problems, was so groß ist, dass wir der Meinung sind, dass es jetzt gelöst werden sollte. Das ist für mich die Essenz von Identify Pain, welches konkretes Problem oder Bedürfnis hat der Kunde, was durch unser Angebot gelöst wird und wie groß ist auch dieses Problem. Das ist der ein Teil von Value und der zweite Teil von Value ist für mich in Metrics, also dem M von Medic versteckt. Welche konkreten messbaren Verbesserungen oder eben finanziellen Vorteile bringt denn unsere Lösung diesen Kunden? Da steht dann für mich in erster Linie Cost of Inaction, wenn ich wieder die Verknüpfung zu der Identifizierung der Schmerzpunkte habe oder eben ein ROI, also nicht Cost of Inaction, sondern Return on Invest. Wenn ich sage, wenn du bei uns, keine Ahnung, die 100.000 Euro jährliche Softwarelizenz investierst, dann kannst du dir davon eine Kostenreduktion, einen zusätzlichen Umsatz von 5x, 10x erstmal im ersten Schritt ist es ja erhoffen oder erwarten. Man muss dann schauen, ob es dann auch wirklich so ist. Ne? Also das sind so für mich die beiden Teile von Medic, die am ehesten mit Value was zu tun haben.
Ja, habe ich ja vor einer halben Stunde gesagt. Also ich kann an der Stelle nur zu 100% zustimmen, aber ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext geben. Für mich ist es genau das, was du gesagt hast. Und wenn ich es weiter runterbreche, dann steckt hinter Identify Pain steckt nicht nur eine Frage, sondern vielleicht stecken da zwei, drei Fragen dahinter. Also in der Definition heißt es ja, du musst die Schmerzpunkte identifizieren. Deine Kunden sind ja in der Regel sehr schlecht da drin, dir zu erklären, was genau ihre Schmerzen sind. Sie sind sehr gut da drin, dir Symptome zu erklären. Und wir können ja mit diesen Symptomen starten und dann im Endeffekt uns mal die Frage stellen, was ist aktuell die negative Konsequenz aus diesen Symptomen? Und dann können wir das auf dieser qualitativ-inhaltlichen Ebene so weit treiben, dass wir genau mal an diesem unternehmerischen Punkt ankommen, sagen, das beeinflusst jetzt die Kosten negativ, das beeinflusst den Umsatz negativ oder es beeinflusst unser Risikomanagement in irgendeiner Art und Weise negativ. Dann habe ich mal qualitativ erfasst, warum es sich lohnen könnte, hier etwas zu verändern. Das ist ja die Frage, die wir ultimativ erstmal beantworten wollen. Warum überhaupt Veränderungen auf der Kundenseite? Noch gar nicht warum mit uns, aber warum überhaupt? Und wenn ich das habe, dann kann ich am zweiten Schritt genau gucken, was sind die Metriken dafür? Wie viel von irgendwas, wie oft, wie langsam, wie schnell und so weiter. Und wenn ich das identifiziert habe, dann kann ich auch das erste Mal eine Aussage darüber treffen, ob ich vielleicht tatsächlich ein Problem habe, was groß genug ist, jetzt gelöst zu werden. Ne? Weil wenn ich 1 Million koste, aber die Cost of Inaction nur 500.000 sind, dann kann ich auch wieder einpacken. Wenn ich aber 1 Million koste und ein 50 Millionen Euro Problem löse, dann habe ich vermutlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, da in Frage zu kommen. Und reinschreiben am Ende im CRM kann ich es natürlich genau in diese beiden Felder. Aber ich glaube, es ist nicht so singulär, wie es quasi in Medic, wenn du es da quasi in der Grafik siehst, dann wirkt. Weil um den Inhalt zu erzeugen, der dann in dieses Identify Pain Feld reingehört, da muss ich halt ein bisschen Discovery gemacht haben, sonst werde ich auf diese Punkte nicht kommen. Ja? Und deswegen ist das auch die Stelle, wo wir als SEs, glaube ich, glänzen können und supporten können, weil wir vermutlich federführend in der Discovery dann auch unterwegs sind, gerade im Enterprise-Bereich. Und diese Erkenntnisse, wir helfen können, diese Erkenntnisse zu gewinnen und dann eben deutlich besser zu beurteilen, ob wir was haben, was groß genug ist, dass es sich lohnt, es jetzt zu lösen.
Ja. Jetzt haben wir ja eingangs gesagt, Medic ist primär mal ein Qualifizierungsframework und du hast jetzt aber dennoch gerade den Discovery-Begriff auch verwendet. Wir hatten auch vor kurzem Grüße gehen an den Florian. Bei uns in der Trusted Advisor Academy kam auch mal die Frage so, hey, was ist eigentlich jetzt nochmal genau der Unterschied zu Qualifizierung und Discovery? Ist es lohnt, dass wir da mal kurz drüber sprechen?
Ja, können wir machen. Also ich sag erstmal kurz, weißt du, für mich, also ja, es ist ein Qualifizierungsframework. Und wenn wir vorne schon merken, wir haben keinen Economic Buyer Access, wir verstehen die Decision Criteria nicht, der Prozess ist scheiße, wir haben keinen Champion, dann ist das ja vielleicht schon Disqualifizierungsgrund. Da sagen wir, da steigen wir schon aus, ne? Und trotzdem würde ich das dann gar nicht so maschinell irgendwie trennen wollen, weil der Übergang ist ja fließend, ne? Also Qualification, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen, ist für uns ja eine Untermenge von Discovery. So, also es gehört irgendwie zusammen und es gibt eine Zeitschiene, wo Qualification mehr im Fokus ist und dann gibt's halt was, wo Discovery mehr im Fokus ist. Und wenn wir erstmal qualifiziert haben, dass wir davon überzeugt sind, dass wir hier Business machen können, so, dann geht's ja in den Discovery Frame sozusagen über. Und deswegen sage ich, das Ergebnis dessen, was aus dieser Discovery rauskommt, das kann ich ja auch in diese Felder reinschreiben, ne? Und wenn ich noch zwei dazu brauche, dann mache ich halt noch zwei dazu. Deswegen ist es dann immer noch Medic und es ist immer noch toll und ich kann es immer noch auswerten. Aber ich muss doch das machen, was mir operativ quasi hilft und den Leuten auch hilft und uns dazu bringt, produktiver zu sein und am Ende halt mehr Business zu machen, erfolgreicher zu sein. Und deswegen, von mir aus ist das ein Qualification Framework, aber also warum soll ich Dinge zerreißen, die am Ende dann doch wieder zusammengehören?
Ja, also ich wollte gerade zwischendurch schon sagen, ich applaudiere dem, was du gerade gesagt hast. So diese, es scheint immer wieder auch den, und ich kann mich da nicht ausnehmen, ne? Ich hab mir das auch gewünscht, nachdem ich dann jetzt auch wie du, ja, wir haben ja gemeinsam sehr lange darüber nachgedacht, über diese Themen. Ich komme genau zu demselben Fazit wie du. Es ergibt gar nicht so viel Sinn, das so maschinell trennen zu wollen. Ja, da ist Qualifizierung und ja, da ist Discovery. Qualifizierung dient eher der Frage nach, für uns intern, wollen wir auf diesem Deal noch mehr Kapazitäten, Aufwand und Ressourcen und Zeit draufstecken? Ja oder nein? Das ist der Zweck von Discovery. Das ist der Zweck von Qualification. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander. Der Zweck von Discovery ist eben genau das, das ist gerade oder vorhin auch schon erwähnt, also die Identifizierung des Problems und dann legst du es halt nochmal eins tiefer, aber es ist halt nicht so super trennscharf. Das ist hier keine wissenschaftliche Definition, die praktisch perfekt in einem Scientific Paper überleben würde, sondern das ist mal ein pragmatischer Ansatz, den man im Alltag nutzen kann. Dafür sind manchmal diese Übergänge auch durchaus fließend. Also von daher, ich mag das. Eine maschinelle Trennung ist ein Anspruch, der auch überhaupt nicht, also der wird einem nicht weiterhelfen. man muss es an der Stelle ein bisschen praktischer sehen.
Ja, haben wir sonst noch was, oder?
Du, ich glaube, war mal ein guter Rundumschlag. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit, Grüße gehen raus an den Max Lüpertz, mit dem hatten wir schon mal über Medic ein bisschen im Detail gesprochen, das ist aber wahrscheinlich auch schon wieder ein Jahr oder zwei her. Von daher fand ich es gut, dass du den Vorschlag gemacht hast, dass wir nochmal einen kleinen Refresher reinbringen, nochmal unsere Erfahrung mit reinbringen, auch das, was wir so bei Kunden sehen und hören, neben unserer eigenen Erfahrung. Mir hat es Spaß gemacht, mit dir mal wieder den Medic-Check-In zu machen.
Den Medic-Check-In. Ja, wir sollten öfters mal solche Check-Ins machen. Bin ich sehr stark dafür. So, da es heute ja mal wieder meine Folge war, darf ich es jetzt auch schon wieder abmoderieren. Langsam kriege ich Routine da drin. Also, das war für dich Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Und wenn dir das gefallen hat, dann abonniere gerne die Show. Wir hoffen, du konntest ein paar Impulse mitnehmen. Und solltest du mal ein Thema einbringen wollen oder auch hier Fragen, Kritik oder sonstiges Feedback haben, dann einfach Tim auf LinkedIn kontaktieren oder an tim@sarockstars.com. Deine Wünsche, Gedanken, Kritik schicken. Wir nehmen das gerne hier im Podcast auf. Freuen uns so oder so über jede Nachricht. Lesen es auch alles. Profile von uns auch in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.